Hey und herzlich willkommen zu Die Kunst zu lieben. Wir wollen gerne heute über ein Thema sprechen, was irgendwie ganz schön aktuell gerade ist und was wichtig ist, auch mal zu besprechen, nämlich, was gibt es eigentlich für Männer in der Welt? Männliche Dominanz, so ganz alte Muster, die wir in uns drin haben, weibliche Ohnmacht und gleichzeitig aber auch das Reclaimen und Zurückholen von dem, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein, ein Bruder zu sein, ein Sohn zu sein, ein Vater zu sein. Und dass es eben auch ganz viel damit zu tun hat, wie wir damit auch in der Gemeinschaft unter Männern sozusagen umgehen. Ja, und was machen wir mit unseren Brüdern, die ihren Weg der Integrität verlassen haben, die ganz bewusst sich eine Zielgruppe aussuchen, die ein bisschen verletzlicher ist, die empfänglicher ist und dann eben genau die Knöpfe drücken, um das Geld zu bekommen, um das damit zu verdienen. Das Ding ist, auf eine gewisse Art und Weise hat mich das total daran erinnert an etwas, was ich eigentlich, glaube ich, mein Leben lang schon immer wieder erfahren habe, dass ich fassungslos war in Gegenwart von Menschen, die super offensichtlich ihre eigene Agenda, ihren eigenen Vorteil im Sinn haben, komplett abgeschnitten davon sind, dass es ja eigentlich auch darum geht, Win-Win-Situationen zu erzeugen und nicht nur Win-Lose. Und wie mich das auch früher, wie meine Reaktion darauf manchmal auch Freeze ist, also dass ich einfriere, weil ich einfach so fassungslos und früher auch ohnmächtig dem gegenüber war. Und deswegen, also es ist so eine ganze, wir wollen eine ganze Folge einfach nur mal darüber sprechen, was steckt da für mich drin in meiner Geschichte, in dem, wie ich das auch als Mann sehe, wo das auch vielleicht in mir systemisch drin steckt, und wo das auch vielleicht für dich, Kim, ich habe dich jetzt gar nicht zu Wort kommen lassen, aber genau.
Also da sind wir schon beim ersten Punkt.
Nein. Aber ich wollte einfach nur sagen.
Ich finde deine Rage schön, ich höre dir gerne zu gerade.
Ja, was machen wir mit unseren Brüdern, die praktisch nur noch sich um sich selbst drehen, die materielle, äußere Güter vollkommen über das seelische oder innere Empfinden von ihren Kunden oder von anderen Menschen stellen. Ja, wie gehen wir damit um?
Genau, ich habe ja gesagt, ich glaube, ich habe so viel dazu zu sagen und gleichzeitig bin ich so müde auch von diesem Thema oder bin ich auch müde von möglichen Reaktionen darauf, wenn man etwas sagt. Ich glaube, welche Rolle ich gar nicht gern einnehmen will, ist jetzt die wütende Frau, die jetzt unbedingt was sagen will und was klarstellen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich fände es voll schön, wenn du das Gespräch quasi führst oder vielleicht eher mir Fragen stellst. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch das kollektive Bedürfnis von Frauen, dass jemand ihnen mal zuhören möchte, dass jemand ihre Perspektive hören möchte, dass die eine Relevanz hat, dass die auch anders sein darf als die vermeintlich allgemeine Wahrnehmung. Und es geht ja um Verhalten untereinander, um Treatment, bei dem ein fehlendes Bewusstsein herrscht für strukturelle Machtunterschiede tatsächlich, für Ressourcenungleichverteilung und dass die nicht einberechnet werden. Dass, also ne, mit diesem ganzen Frauen und Männer gleich, bla bla bla, dass man einfach sehen muss, Frauen haben nicht die gleichen Ressourcen und Möglichkeiten wie ein Mann, der ihnen gegenübersteht, weswegen der Mann das wissen muss, finde ich, also sich dafür interessieren muss. Und dazu, und genauso wie eine Frau sich dafür interessieren muss, wie ist die Realität eines Mannes oder eines Vaters. Ich kann nicht einfach nur sagen, du Arsch, du hast das Kind nicht auf die Welt gebracht und jetzt hast du hier Probleme, den anzunehmen, nimm ihn mir gefälligst ab. Aber dass zum Beispiel ein Vater auch ein Problem hat, vielleicht eine Bindung zu einem Kind aufzubauen, eben weil er es nicht geboren hat, eben weil er es nicht nährt, dass er sich vielleicht auch unwichtig vorkommt nach der Geburt oder damit Probleme hat. So, dafür muss ich mich interessieren, da muss ich nachfragen, dir zuhören und dann gucken, okay, warum handelst du vielleicht so? Und ich glaube, diese Neugierde, dieses, hey, warum bist du denn wütend? Hey, warum sagst du, das ist ungerecht, obwohl es nach außen nicht so aussieht und, dass das, ich glaube, das wäre schon eine schöne Lösung, einem das entgegenzubringen und dann, ich habe eher Lust, gefragt zu werden, als dass ich jetzt immer meine Meinung dazu raushaue, weil ich auch das Gefühl habe, meine Meinung ist tatsächlich auch nicht so erwünscht in der Welt, wird ungern gehört, ist vielleicht unangenehm und das dann auf eine Wut von mir als Frau meistens nur mit einem Gegenargument reagiert wird und gar nicht mit einer neugierigen Frage, so wow, bei dir ist aber richtig was am Kochen, oder? Ich höre, wie stark du dich ausdrückst. Ich höre, da ist auch so ein Druck dahinter. Magst du mir das erzählen? So eine Frage habe ich noch nie bekommen, darauf, wenn ich wütend war. Und das wäre, glaube ich, erstmal schön, wenn ich das Gefühl habe, jemand interessiert sich dafür, warum ich jetzt so überkoche oder warum ich so stark reagiere, warum ich so anti bin. Dabei kennt man mich ja und weiß, eigentlich mag ich, habe ich alle lieb, eigentlich mag ich Harmonie im Raum, eigentlich mag ich Gemeinschaft. So, warum ist sie jetzt so und nicht so, jetzt sei nicht so, wenn du so bist, mag ich dich nicht oder so. Und ich finde ganz spannend, wir hatten das noch auf einer anderen Ebene, falls ihr Jasmin Böhm kennt. Ganz tolle Frau, ist mit ihrem damals 3-jährigen Sohn, hat die eine Radtour gemacht von Deutschland bis nach Istanbul, komplett mit dem Fahrrad, mit ihrem Sohn alleine, ist alleinerziehend und wollte unbedingt so eine Reise machen. Und die hat geteilt, dass sie ihre Geschichte aufgeschrieben hat vom Verlust ihrer Mutter, dass das ihr Antrieb war, diese Reise zu machen, weil sie weiß, wie kurz das Leben ist und sie träumt davon, sie hat alles aufgegeben, ist alleinerziehend, weil sie in häuslicher Gewalt gelebt hat und so weiter und so fort. Und dass ihr, sie wollte immer schon schreiben, sie wollte die Geschichte schreiben, bevor sie einen Instagram-Account hatte. Und also sie wurde abgelehnt, weil man gesagt hat, das ist zu langweilig, das will keiner hören. Und heute hat sie 2 Spiegel-Bestseller geschrieben, super bekannt, weil, und das fand ich so interessant, ihre Geschichte ist eine typisch weibliche. Das ist eine typisch, also damit können, glaube ich, alle Frauen relaten, was sie erzählt. Und deswegen ist die so wichtig. Und wie kann man sagen, dass die Erfahrung, die 50% der Gesellschaft machen, unwichtig ist und zu langweilig, niemanden interessiert? Und irgendwie erst durch ihren Instagram-Account, weil sie darüber, durch all die Frauen bekannt wurde, ist sie an Interviews gekommen und ist sie an den Verlag gekommen, der sie veröffentlicht hat, weil sie nicht aufgegeben hat, alleine dran zu glauben. Und das ist eine Realität, die so viele Frauen teilen, weil keiner glauben will, dass das relevant ist für mehrere oder weil Frauen einfach aufhören, über ihre Erfahrung zu sprechen, weil das keinen anderen interessiert, weil häufig in der Geschichte einfach Männer nur ihre Variante wollten und nicht damit umgehen konnten, wenn es anders läuft und Frauen ja auch sehr mundtot gemacht wurden. Und oder unangenehm waren, weil sie vielleicht mehr Gefühle hatten oder ich weiß es nicht. Irgendwie so, auf jeden Fall war es unangenehm. Und daraus ist so eine Kultur entstanden, in der die weibliche Geschichte auch nicht gehört, ist die weibliche Perspektive. Und damit geht man davon aus, dass es keinen interessiert. Aber so, und ich glaube, das, worüber wir sprechen wollen, ist ähnlich. Und ich glaube, die Lösung wäre eine neugierige Frage. Und das Wissen, dass das über Generationen weitergegeben wurde, dass schon die Mutter und die Großmutter geschwiegen haben und fast geplatzt wären, aber es nicht sagen konnten, ohne ihr Leben in Gefahr zu bringen. Ja, so könnte man es umreißen, wo ich vielleicht so ein bisschen die Fragestellung und das Problem sehe. Und bin gespannt, was du jetzt als Gespräch hier, weil da können wir ja ewig drüber reden.
Ja, was ich merke, ist, dass es wichtig ist, das irgendwie persönlich zu machen. Weil ich bin kein Experte für die Statistiken und ich bin kein Experte für gesamtgesellschaftliche, soziologische, was auch immer Entwicklungen. Ich kann aber einfach zum Beispiel auch aus der Anteilsarbeit heraus einfach nur das betrachten und sehen. Ne? Es sind ja alle Systeme. Jede Stadt, jedes Dorf, jede Familie, jeder Mensch, das sind alles verschiedene, wenn man so will, Systeme, in denen verschiedene Teile, verschiedene Facetten irgendwie sichtbar werden. Und ich finde total krass zu merken, so dass es einfach ganz offensichtlich ist, dass hier ein Teil nicht mit dem anderen auf Augenhöhe spricht, nicht wirklich mitfühlend agiert, sondern irgendwie tatsächlich getrennt ist. Ne? Man redet übereinander, aber nicht miteinander. Und das sind auch immer innere Anteile, die sich gegenseitig hassen. So, es gibt den Prokrastinierer zum Beispiel in mir, der hasst den Disziplinierten, der Disziplinierte hasst den Prokrastinierer. Genauso ist es auch auf allen anderen Ebenen auch, dass es immer polarisierte Anteile gibt.
Voll gut, weil was wir auch wissen ist, warum es nicht zu einer Lösung kommt, wie du sagst, wenn man nur übereinander spricht und nicht wirklich miteinander. Ich kann ja sogar mit dir reden und ich rede nicht mit dir. Ich rede doch über dich. Und ich glaube, es ist so entscheidend und ich fände das voll das schöne Experiment, wenn wir das heute hier in dem Gespräch machen oder probieren. Ein Zeichen dafür, dass wir reguliert sind und in unserem Selbst, also in dem wirklich erwachsenen, unattached, gesunden Teil in uns, ist ja, dass wir neugierig sind. Neugierde ist ein Signal dafür, dass wir gut reguliert sind und in der Lage, in Kontakt zu treten. Und sobald ich keine neugierige Frage stellen kann, bin ich in einem Teil, bin wütend und verblendet. Und dann sollte ich, der Teil sollte kein Gespräch führen. Die Gespräche mit dem anderen sollte am besten immer das selbst führen. Ich sollte in mir selber Gespräche mit meinen Teilen führen, die blind sind auf irgendwelchen Augen. Aber mit dir, um das zu lösen, muss ich von selbst zu selbst sprechen. Und dass wir jedes Mal vielleicht benennen, wenn wir gerade nicht neugierig sind, oder eins einen Moment nehmen und atmen, um die Neugierde in uns wiederzufinden. Und dann wissen wir, wir haben den gesunden, ganzheitlichen Teil gefunden und können wieder wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Fände ich irgendwie ein schönes Experiment, weil das wäre ja nötig, um solche Konflikte zu lösen oder sich überhaupt gehört zu fühlen vom anderen und so weiter. Was denkst du dazu?
Total schön, ja. Es ist eben, genau wie du sagst, wirklich eine gute Art und Weise, sich selbst zu führen. Alle Anteile, die nicht neugierig sein können gerade, nicht geduldig, nicht kreativ, dass die eher einen inneren Dialog haben. Das heißt, dass die von mir gehört werden.
Ja.
Ne? Weil die versuchen natürlich dann, weil sie irgendwann Vertrauen verloren haben in mir und eine Verbindung verloren haben, versuchen sie im Außen Anerkennung zu bekommen oder auch Feindschaft zu bekommen, weil das auch sich selbst bestätigend ist. Und das eben nicht mehr zu machen, sondern zu sagen, hey, ich bin der Captain meines Schiffes. Ich bin derjenige, der hier auf alle Anteile aufpasst, für sie sorgt. Und dann sprechen wir als eine Stimme nach draußen. Und zwar als eine neugierige, weise, klare, eindeutige und geduldige Stimme, die, ne, also genau, da gibt es verschiedene Charakteristika, die das beschreiben. Aber es ist eben diese innere Arbeit, die wir alle brauchen. Finde ich voll den schönen Ansatz.
Wollen wir damit experimentieren, dass wir eigentlich eher ein Gespräch aus neugierigen Fragen machen wollen und weniger Statements, dass wir schon gucken, was will mein Anteil dazu statementmäßig sagen oder was. Also dass wir auch unterscheiden, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um eine Gesprächskultur zu etablieren. Und der Fokus ist, immer wieder zu einer neugierigen Frage zurückzukehren.
Total.
Eine gute Mischung aus allem.
Also ich bin zum Beispiel neugierig, oder vielleicht einfach nochmal kurz da, ich habe in mir zum Beispiel einen Teil, der ist einfach immer wieder fassungslos darüber, für was für Gräueltaten Männer, und ich sag gleich, warum es wichtig ist, dass es Männer sind, warum die Männer begehen, die Männer tun, wie abgeschnitten, wie verletzend das ist für Menschen, die ich liebe. Und das habe ich auch als Kind schon erfahren, auch als, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, ich bin ja ein Junge, ich werde irgendwann auch ein Mann. Und ich war fassungslos, dass, was für Vorbilder da für mich vorhanden waren. Und es war zutiefst verunsichernd und zutiefst beschämend, ein Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, immer auch ein bisschen dafür geschämt und habe versucht, herauszustechen, ein anderer Mann zu sein, besonders zu sein, vielleicht auch mich noch nicht mal als so Mann zu bezeichnen, sondern lieber, hey, ich bin, weiß nicht, Künstler oder ich bin das und das oder ich bin Unternehmer oder was auch immer. Ne? Um ja nicht das Label zu tragen, was beschämenderweise die Vorbilder in meiner Kindheit auch für sich reklamiert haben. Und das ist, glaube ich, das, wo ich merke, ah, der Teil ist immer wieder im Freeze gewesen, was das angeht. Und demgegenüber bin ich zum Beispiel auch voll neugierig, weil ich gerne mehr von dem auch nochmal erfahren möchte, was den so hat sich blockiert fühlen lassen. Genau, das ist dann der innere Dialog, den ich noch zu führen kann. Ich wollte es nur mit reingeben, weil ich glaube, der ist auf jeden Fall dabei. Der ist hier.
Der ist bestimmt dabei.
Und
dann der ist herzlich willkommen.
Ja, finde ich auch. Ja, danke. Und ich merke aber auch zum Beispiel ganz viel Neugier darüber, dass ich mich frage, was für dich, Kim, was für dich da eigentlich tatsächlich die größte Ohnmacht ist. Ist es das Gleiche wie für mich? Was ist das Gefühl? Hast du überhaupt Ohnmacht oder wie?
Nein.
Ja, genau, okay. Aber wie? Was ist das Gefühl, was du in dir ganz hauptsächlich trägst, wenn du konfrontiert bist mit Männern, die offensichtlich nicht das große Ganze im Sinn haben?
Wir mussten an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen, weil es gar nicht so einfach ist, diese Folge aufzunehmen, ohne sich in rechtliche Schwierigkeiten zu bringen, weil es einen ganz konkreten Fall gibt, an dem dieses Thema bei uns nochmal so aufgekocht ist, weswegen wir auch entschieden haben, diese Folge aufzunehmen. Aber wir dürfen ja keine Namen nennen, also wir wollen auch gar keine Person beschuldigen, wir wollen ja über dieses Thema reden, aber wie du schon sagtest, Darius, es ist immer einfacher, wenn man konkret an einem Beispiel das macht oder wenn es persönlich wird, also an der Geschichte, woran es hängt, nicht allgemein gesellschaftlich, bla bla bla. Ja, und deswegen habe ich Darius gebeten, dass er die Geschichte erzählt, weil ich bin da drin verfangen und ich möchte vorsichtig sein, dass unsere Familie geschützt bleibt und wir trotzdem die Sachen ansprechen können, auf die höchste und beste Weise. Und ich glaube, ich kann es nicht, weil ich befangen bin.
Ja. Also es gab einfach eine Situation, wo wir insgesamt mit, für uns, so wie es sich angefühlt hat, nicht integren Marketingpraktiken in Kontakt gekommen sind, wo es irgendwie da um Positionierungen ging, die sich angefühlt haben für uns, die überhaupt nicht mit Integrität zu tun hatten, wo Männer sozusagen für Frauen sich als Zielgruppe ausgesucht haben und dann praktisch das einfach nur gemacht haben, weil sie damit ganz gut Geld verdienen können und weil die, also es fühlte sich an, wäre es eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, weil die leicht zu erreichen sind, weil die meistens dann auch vielleicht das Geld ihrer Partner haben und weil die dann irgendwie gut zu manipulieren sind. Und so fühlt es sich ein bisschen an, die Art und Weise daran zu gehen. Und ich glaube deswegen.
Und dazu muss ich sagen, es ist eine konkrete Wurfsendung in unserem Podcast gewesen. Also das ist das Persönliche. Das haben wir nicht einfach nur im Internet, kann man das ja zuhauf sehen, wenn man das sucht.
Na klar.
Es war in meinem Briefkasten an uns adressiert, an mich sogar. Dabei, ja, sind wir ja. Bist du ja der Geschäftsführer eigentlich.
Und dazu gab es eben auch ein bisschen das Risiko nach dem Aufsprechen und irgendwie tatsächlich dann auch was damit machen, mit dieser Information, mit dieser Sacred Rage, wie man sagen könnte.
Genau, ich bin sehr wütend geworden und bin live gegangen bei Instagram. Das haben wir, glaube ich, gerade rausgeschnitten, dass ich das erzählt habe. Und ich bin live gegangen und habe davon erzählt, habe das analysiert und gezeigt, was an dieser Broschüre für mich sich so anfühlt, als würde die Person sich wenig mit Frauen auskennen und ihrer Lebensrealität. Genau, und dass ich das einfach als Anlass genommen habe, um mal drüber zu sprechen, dass viele einfach Frauen als Zielgruppe haben, ohne sich mit weiblicher Realität auseinanderzusetzen, sondern eher, weil das halt eine Zielgruppe ist. Und das finde ich gerade bei Frauen schwierig. Und das finde ich auch gerade schwierig, wenn ich das Gefühl habe und mir einen Account anschaue und das Gefühl habe, ich sehe auf diesem Account nichts, was pro-feministisch wäre, was pro dieser fast, ja, stillen, leisen, aber großen Wahrheit von weiblicher Realität entspricht. Ich sehe da nichts über das Thema Zyklus, ich sehe nichts über das Thema Kinder haben, aber sich das vielleicht auch gar nicht aussuchen, immer bei den Kindern zu sein. Also ich sehe kein Mitgefühl, Empathie und Verständnis für die besondere Realität, die Frauen in unserer Gesellschaft haben. Und dann finde ich es schwierig, dass jemand mich beraten möchte. Und wenn ich dann in der Broschüre sehe, dass die Beratungsmethoden, die vorgeschlagen werden, ganz klassische sind, die ich in jedem Marketingbuch nachlesen kann, dann fühle ich mich als Frau nicht gesehen, als spezielle Zielgruppe, weil ich das Gefühl habe, das ist ja gar nicht so speziell.
Genau, und ich glaube, der Punkt ist sogar noch, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, dann das sind halt normale Praktiken, kann ja jeder Nein sagen. Und da ist genau der Punkt, wo wir dann drüber gestolpert sind, wo wir gemerkt haben, nee, es ist ja auch manchmal strukturell so, dass für dich, Kim, da bin ich auch total neugierig, wie das für dich eigentlich deine erlebte Realität ist. Kannst du gut Nein sagen? Wie ist es für dich eigentlich, wenn du einen Mann dir gegenüber hast, der versucht, dich zu überzeugen, der hartnäckig bleibt? Wie ist es für dich, da Nein zu sagen oder auch tatsächlich bei dir zu bleiben?
Genau, ich finde das nämlich, das war ja, und das ist, ich glaube, das ist das Interessante und das, was wir Frauen und bestimmt auch Männer, aber noch mehr Frauen teilen. Ich hatte bei der Broschüre ein gewisses Bauchgefühl. Ich hatte das Gefühl, da steht quasi übersetzt drauf, dass es für Frauen, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht für mich, sondern es nutzt mich. Das war mein sofortiger Instinkt und deswegen habe ich ja recherchiert und geschaut, habe tiefer gelesen, habe geguckt. Ich habe nach bestimmten Dingen geschaut, wird über Zyklus und so strukturelle Ungerechtigkeit und sowas geredet, wurde nicht. Wer ist Besitzer dieser Firma? Und was hat die Person für eine Perspektive, Geschichte? Wie stellt die sich im Internet dar? Kann ich sehen, dass die Person mich wirklich meint und versteht in allem, was sie macht? Und Da habe ich einfach gefühlt, jemand benutzt meine Pain Points. Man kann genau sagen, wie weibliche Pain Points mit einem Business am Anfang aussehen. Aber offensichtlich für mich interpretiert, was ich sehe, ist die Person gar nicht an weiblicher Erfahrung interessiert, teilt nichts zum Thema weiblicher Erfahrung, sondern teilt nur über sich, sein Business und so weiter. Und da habe ich dann ein komisches Gefühl. Und das Ding ist, da kann ich niemandem einen Vorwurf machen oder sowas. Und da würde mir auch jeder sagen, nee, wieso? Der hat doch vielleicht auch Frauen lieb. Aber das reicht ja nicht. Es reicht ja nicht, es nicht böse zu meinen. Und das finde ich nämlich so interessant. Und da fängt diese strukturelle Ungleichheit oder dieses strukturelle Problem an. Wir Frauen wurden so erzogen, dass wir einen ziemlich niedrigen Standard haben, was Liebe, Zuwendung, Anerkennung und Respekt angeht, weil wir es gewöhnt sind, begrapscht zu werden, erniedrigt zu werden, stumm gemacht zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Und dass wir einfach schon auf Kleinigkeiten reagieren. Das ist ein bisschen wie, ich hatte damals eine Freundin, die hat soziale Arbeit gemacht und die hat sich um Kinder gekümmert. Und da war ein Kind im Kinderheim, ganz kleines Baby, meinte sie, das war anderthalb oder zwei. Und sie meinte, die ganzen Erzieherinnen sagen, die schreit nie, niemals, die ist der absolute Sonnenschein. Aber die hatte die schlimmste Geschichte von allen. Und sie wusste einfach, sie weiß, warum die nicht schreit und weint. Die ist einfach nur dankbar, wenn jemand mit ihr im Raum ist, der gut zu ihr ist. Der sie nicht schlägt, nicht haut, nicht missbraucht. Und deswegen ist dieses Kind immer artig. Immer dankbar, gibt alles, was es hat, mit ein oder zwei Jahren. Und das ist eine Realität, die ich einfach bei vielen Frauen, was mich auch total berührt, wenn ich jetzt darüber spreche, was ich halt sehe oder selber auch erfahre, wie viel ich mir gefallen lassen musste, auch schon als Teenager, als Jugendliche, weil mir alle Leute gesagt haben, stell dich nicht so an. Das ist doch normal, das meint er nicht so. Das heißt, mir wurde auch gespiegelt. Nur wenn ich wirklich eine Schnittwunde hätte, eine richtig messbare Verletzung, also innere Verletzung, Grenzüberschreitung, mein Nein nicht zu hören, zählt nicht. Dann bin ich immer schuld, weil dann hätte ich lauter Nein sagen müssen. Dann hätte ich was tun müssen, ich hätte mich verteidigen müssen. Und das missachtet, dass ich zu Hause angeschrien wurde, wenn ich Nein gesagt habe, dass wenn ich Grenzen geäußert habe, ich manipuliert wurde mit, ja, dann bin ich jetzt traurig, wenn du das nicht willst oder wenn du nicht mitmachst oder sowas. Also gerade Frauen und Mädchen werden noch mehr zu dieser sozialen Hörigkeit und dieser emotionalen Verantwortung für andere erzogen. Bei Jungs ist man oft so, ja gut, ist ein Junge, was willst du auch erwarten? Und was auch doof ist, aber genau, und ich merke einfach, das wird halt immer vergessen. Es wird vergessen, dass mir per se ein Nein abtrainiert wurde, dass ich per se, ich habe oft Mitgefühl mit dem Täter. Das muss man sich mal vorstellen, wie ich behandelt wurde. Das kann ich kaum jemandem erzählen, was für Sachen mir passiert sind, weil ich nicht Nein sagen konnte in meinem eigenen Zimmer, in meinem eigenen Zuhause, weil ich, und ich kann gar nicht, ich traue mich noch nicht mal zu sagen, Gewalt ausgesetzt, weil ich die Menschen ja reingelassen habe, weil ich es nicht geschafft habe, sie rauszuschicken, weil ich es nicht geschafft habe, Nein zu sagen. Und das Einzige, was ich tun konnte, ist über mich ergehen lassen und dissoziieren, bis es vorbei ist, weil ich wirklich Angst hatte, dass diese Person mir was noch Schlimmeres antut, wenn ich jetzt drauf bestehe und laut und wütend werde, dass sie rausgeht. Und ich glaube, das ist einfach eine Realität, die so viele Frauen so oft erfahren haben. Das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir sogar in meinen Beziehungen passiert. Mit Menschen, die ich liebe, die mich geliebt haben. Und das ist ja das Absurdeste. Menschen, die mich lieben, haben mir trotzdem, haben nicht auf meine Grenze gehört, haben nicht aufgehört, wenn ich Nein gesagt habe. Und auch die Männer sind es gewohnt, das zu überhören. Weil sie es ja auch bei sich selber überhören. Sie überhören ja ihr eigenes Nein und dann hören sie auch das Nein der anderen nicht. Sie hören nicht die feinen Töne. Das muss wirklich so ein ins Gesicht geschrienes Nein sein, damit viele Männer verstehen, oh, ich glaube, das war ein Nein. So, und es liegt ja auch daran, dass sie ihre eigenen Teile nicht hören können, nicht wahrnehmen, weil ihnen auch gesagt wurde, das machst du jetzt, das ziehst du jetzt durch, bist ein echter Mann oder sowas. Und deswegen meine ich strukturelle Gewalt gegen uns alle und wie das dieses, ich sag mal, überstrapazierte, viel zu dominante, maskuline Prinzip von Durchziehen, von Gradlinigkeit, von im Außen schauen, uns alle krank macht strukturell. Und nicht die Männer sind das Problem. die Überbetonung und der fehlende Ausgleich vom Maskulinen. Und das ist auch dieses Marketing, von dem ich spreche. Du brauchst mehr Struktur, mehr Präsenz, mehr, weißt du, du musst mehr. Anstatt zu sagen, hey, ich höre dir mal zu und dann gucken wir. Und das ist ja mein Ansatz. Ich glaube, wir müssen bei dir nur privat ein bisschen aufräumen und dann werden deine Ressourcen frei und dann wirst du von alleine erfolgreich. Ich muss dir keinen Funnel bauen. Es gibt krasse Frauen, die sind ohne Website, ohne Funnel, nur mit Instagram-Stories sind die reich geworden. Deswegen glaube ich da nicht dran. Und ich glaube, deswegen bin ich da so empfindlich und das sind alle meine Anteile, die sich da melden, meine Geschichten und das ist diese Gewalt, die ich spüre, wenn ich gar nicht wichtig bin im Gespräch und ich habe das Gefühl, die Frau, die dort angesprochen wird, die ist persönlich nicht wichtig und das ist wieder mal, dass die Geschichte dieser Frau nicht zählt, sondern nur sie als das, was man sieht, das Objekt, das man als Kunde haben will, eine Frau mit einem Unternehmen und das ist das, was mich so wütend macht.
Ich danke dir fürs Teilen. Und bei mir kommen ganz viele verschiedene Bilder, aber das, was am stärksten ist, was ich hier gerne teilen möchte, ist einfach auch nochmal vielleicht eine neue Perspektive darauf, was es eigentlich bedeutet, was du eben meintest mit der Überbetonung des Maskulinen. Ich würde es ergänzen, und zwar um das Bild, dass es ja überall maskuline und feminine Qualitäten sind, also das nach außen gehende, das nach innen gehende, wenn man so will, also archetypisch gesehen auch, ne? Heißt nicht Mann, Frau, sondern Männer haben beides, Frauen haben beides. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Fokus auf das Außen, der Fokus auf das Messbare, du hast eben die Wunde, ne, weil solange ich keinen echten Schnitt habe, sondern nur emotionale Schmerzen, emotionale Verletzungen, kann ich es nicht nachweisen, Anführungszeichen, kann ich es nicht nachweisen. Und es ist wertlos in der Beweisführung nach außen. Und das ist eigentlich nur, das zeigt die Perversion, wenn man so will, der Schattenseite des Maskulinen. Weil es ist sozusagen nicht nur eine Überbetonung des Maskulinen, weil es gibt auch im Maskulinen, im Hell, wenn wir archetypisch sehen, im Licht. Das Licht ist das Maskuline, das Helle, das Außen, die materielle Welt, das Mentale, ne, das sind alles maskuline Qualitäten sozusagen, wenn wir archetypisch auf unsere Welt gucken. Und das Spannende ist eben zu bemerken, dass die Schattenseite davon ist, der Verstand, der versucht alles messbar zu machen, alles einzuordnen. Und das Blöde ist nur, dass die Innenwelt, das eher Feminine, auch in uns allen, nämlich das Emotionale, das Innere, Welt, die Tiefen, das Dunkle auch, hat ebenfalls Schatten und helle Seiten, wenn man so will, also positive, negative. Aber vereinfacht gesagt, aber das Krasse ist nur, der hat total Angst, der Verstand von uns allen, die messbare Welt, in die wir uns alle kreiert haben, hat pure Angst eigentlich vor der Unmessbarkeit der Innenwelt. Und das zeigt sich auch einfach nur, also das Patriarchat, wenn man so will, zeigt sich eigentlich auch daran, dass innere Verletzungen, emotionale, posttraumatische Disorder, all diese Sachen kommen erst nach und nach in unser Bewusstsein, aber sie sind immer noch so schwer nachweisbar, weil wir uns abgeschnitten haben, kollektiv, von einem tieferen, verbundenen Wissen, was richtig und was falsch ist, was integer ist. Es ist auch etwas, wo ich sagen, ich nenne das immer so ein zelluläres Erfahren von Wahrheit. Ne, ich, seitdem ich das für mich mal mehrere Erfahrungen gemacht habe, wo ich einfach gespürt habe, mein ganzer Körper weiß, dass das gerade wahr ist, mein Verstand versteht es aber gerade nicht. Es gab verschiedenste Situationen, wo das so war. Seitdem weiß ich, dass Wahrheit nichts Logisches ist. Nichts ist, was ich mental aufgreifen kann. Aber gleichzeitig, diese Erfahrungen, die teilen super wenige Menschen in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft mit mir, sozusagen. Viele würden sagen, nee, Wahrheit, das ist etwas, was ich nachweisen, mit meinem Verstand nachweisen kann. Würde ich absolut widersprechen. Heute. Und das Spannende ist einfach nur dabei, dass dieses zelluläre Wahrnehmen von Wahrheit, Intuition, wirklich auch spüren, da stimmt was nicht, Bauchgefühl. All das sind Dinge, die wir heutzutage in unserer patriarchalen oder sehr vom maskulinen Schatten dominierten Welt überhaupt nicht leben. Und das ist das Ding, wo etwas sprachlos wird, weil es nichts mehr wert ist, Anführungszeichen. Das Feminine in uns allen ist abgeschnitten, weil es, Anführungszeichen, nichts wert ist. Darauf kann ich mich ja nicht, ist ja nicht belastbar, darauf kann ich mich nicht verlassen. Und das ist auch der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ganz viele Männer haben sich abgeschnitten von ihrem inneren Femininen, weil es ja Anführungszeichen wertlos ist. Weil ihre Emotionen ja, was sollen sie ihnen bringen? Ne, kann man nichts mitmachen. Sie haben sich selbst abgeschnitten von ihrem emotionalen weiblichen Teil. Und daher kommt auch viel Frauenhass. Daher kommt auch ganz, ganz viel von der Misogynie, mit der Frauenfeindlichkeit. Und da spüre ich auch in mir, dass wenn ich mal richtig in diesem maskulinen Schatten bin, in meinem Verstand, der gerne alles kontrolliert hätte und der gerne einfach das Materielle haben möchte, wo man 1+1=2 hat, der hasst es, wie unkontrollierbar meine Emotionen manchmal sind. Der hasst es, dass ich einfach, dass da mehr ist als Logik. Und gleichzeitig ist es aber eben das, was uns alle lebendig macht. Und das auf der anderen Seite, dass das fehlt, macht uns halbtot zu Zombies. Und das ist einfach nur der Punkt, wo ich sagen möchte, das, was du mit der strukturellen Gewalt angesprochen hast, ist etwas, was wir alle erfahren, dadurch, dass wir uns von unserer mystischen, tiefen, archetypischen Bildsprache, emotionalen, weiblichen Teil, von unserem weiblichen Teil abgeschnitten haben. Und deswegen ist da diese Sprachlosigkeit, dieses Stummmachen so heftig. Und deswegen ist auch diese auf der Oberfläche nicht angreifbare, naja, das ist ja nur sozusagen einfach Marketing, so wie man es halt machen sollte, ne, was das Lehrbuch sagt. Und ich mache es ja nur für diese und diese Nische. Das ist die halbe Wahrheit. Das ist die vielleicht die materielle Oberflächenwahrheit. Okay. Aber tiefer gehende Wahrheit wäre, diese Realität wirklich auch zu spüren und auch eben auch die weibliche Sicht auf die Welt, ne, jetzt nicht Frauensicht auf die Welt, sondern die in uns allen weibliche Sicht auf die Welt mit einzubeziehen. Und da spüre ich, das wäre die auch Heilung für jeden Mann, der das hier hoffentlich hört und versteht, was ich meine. Aber genau, das ist einfach der Punkt, glaube ich.
Ich finde, das wäre auch so wie, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt die Nische gewählt, People of Color. Ich helfe es People of Color, gutes Marketing zu machen.
Als weiße Frau.
Wie soll ich das denn? Ich bin da nicht groß geworden, ich habe keine, und ich darf nichts Persönliches sagen, okay. Aber wie kann ich das machen, wenn ich in dieser Realität gar kein Bein habe und wenn ich mich tatsächlich sogar so verhalte, wie Leute, die nichts mit People of Color zu tun haben, weißt du? Mhm. Wie kann ich die Audacity besitzen, zu wissen, dass das eine Gruppe mit einer speziellen Erfahrung ist? Warum sollte ich sie sonst als Nische sehen? Mhm. Warum sollte ich sie als Nische sehen, wenn sie nicht eine besondere Erfahrungswelt haben? Es ist absurd und es ist ignorant und es ist egoistisch, wenn ich dann nicht diese Menschen zu Wort kommen lasse.
Und das ist zum Beispiel, wo ich
auch sage, wenn ich ihnen erzählen will, wie sie es machen sollen, aus meiner Sicht, die eine völlig andere Voraussetzung hat.
Voll. Und wenn ich da nochmal auch auf die Teile angucke, die in mir oder auch in diesem Ganzen drin sind oder vielleicht auch in dir sogar, dann gibt es ja auch so einen Teil in mir, der einfach wütend ist darüber und der auch in die Gegnerschaft geht zu diesen Männern in dem Moment. Oder bei dir wäre es ja, bei dem Beispiel, was du genannt hast, wäre es ja auch einfach absolut legitim, dass da vielleicht auch eine Wut entsteht. Auf der anderen Seite, hey, wie kommt jemand, der diese Erfahrung nie gemacht hat, der kein People of Color ist, wie kommt diese Person darauf, jetzt Marketing für People of Color machen zu wollen? Was auch immer, ne?
Das ist absurd.
Und gleichzeitig ist es natürlich einfach auch diese Wut ist sozusagen das Schwert, was ich in mir trage, weil die Verletzung und das, was ich, die Ohnmacht oder die Stumme, das Stummgemachtsein, all diese Teile sind wie Verbannte, die sind verbannt in unserer Welt und es braucht dann Teile, die darauf wütend sind, die in Gegnerschaft gehen. Es braucht einen anderen Teil, der wie ein Beschützer agiert, nämlich diese Wut, die dann irgendwie tatsächlich auch irgendwie eine Handlungsfähigkeit wiederherstellt. Denn jetzt mal bei mir gesprochen, wäre ich früher in Anwesenheit all der Männer, die in meiner Gegenwart da waren, wäre ich da einfach nur im Freeze geblieben und hätte gar nichts gemacht, dann wäre ich nicht überlebensfähig. Mein ganzes System hätte nicht mehr handeln können. Deswegen ist sozusagen immer, wenn wir einen Teil haben, der taub wird, abgeschnitten ist, verletzt ist, gibt es meistens oder fast immer eigentlich, dass ein anderer Teil aktiviert wird, der sich als Beschützer, die Rolle des Beschützers einnimmt und der dann versucht, diesen Teil schön in einer Höhle zu behalten, sicher, Anführungszeichen, sicher, natürlich auch abgeschnitten, aber sicher und alles klar, ich kümmere mich jetzt drum mit Wut oder auch
Kontrolle.
Mit Kontrolle oder auch mit absolutem Rückzug. Ich nehme mal nur mein Beispiel, um da vielleicht ein bisschen Buntheit mit reinzubringen. Mein Beispiel wäre, dass ich daraufhin ein Teil mir diese Wut genommen hat und gesagt hat, alles klar, ich muss der allerbeste Frauenversteher, Mann werden, der irgendwie, und zwar nicht Frauenversteher im Sinne von, hey, ich will sie alle irgendwie manipulieren, sondern einfach nur im Sinne von, ich will verstehen, was eigentlich einen guten Mann ausmacht, weil offensichtlich die Männer in meinem Leben das nicht verstanden haben. Und ich werde ja auch irgendwann Mann, das heißt, ich muss es irgendwann schaffen, diese Scham umzutransformieren in, ich bin okay. So, ne? Das war, ich habe sozusagen dann einen heftigen Perfektionismus entwickelt. Ich habe heftig versucht, alles über das zu verstehen, was meinem Vater und auch anderen Menschen gefehlt hat, nämlich emotionale Reife. Ich habe versucht, alles Mögliche zu tun, um ein guter Partner zu sein, ein guter Mann zu sein, alles Mögliche. Und das war sozusagen mein Beschützeranteil. Der hat aber absolut tunlichst vermieden, dass ich in irgendeiner Weise wirkliche Wut erfahren habe oder wirkliche Wut zulassen konnte in mir, weil echte Wut als Mann, Danger, Gefahr, das war für den total so gebrandmarkt. Das heißt, da merke ich einfach nur, also auch der Beschützer, der sozusagen als Reaktion entsteht, ist natürlich nicht das ganze Ich. Und beide diese Dynamik nur zu verstehen, ist super hilfreich, um auch in der Ganzheitlichkeit wieder anzukommen und zu merken, ja, aber gleichzeitig gibt es, ich habe auch Facetten von mir, die so ähnlich sind wie die von meinem Vater, von anderen Menschen, die, wo ich niemals in die Assoziation, also in die Nähe kommen möchte. Und gleichzeitig gehören die auch zu mir. Aber ich muss es ja nicht genauso machen wie die.
Mhm. Ja. Das Spannende finde ich aber auch, was zum Beispiel dir dann quasi gefehlt hat auf diesem Weg zum besseren Mann, sage ich jetzt mal. Du hast dich trotzdem noch nicht für meine Realität, also du bist nicht in meine Realität eingestiegen.
Ja.
Du wusstest nicht, wie der Zyklus funktioniert. Du wusstest nicht, wie wir verhüten können. Du wusstest nicht, wie, keine Ahnung, also weißt du bist jetzt nicht der Klitoris-Profi gewesen, der mir erzählt hat, wie die Klitoris funktioniert oder so. Also das hätte ja auch eine Methode sein können. Aber das war ja auch nie gemodelt. Auch das ist ja sogar eine Unbewusstzone. Das ist eine Blackbox, über die viele gar nichts wissen, was nicht weitergegeben wird, dass das dazu gehört, was mit Frauen zu tun hat. Hormone, diese Strukturen in Familien. Und dann ist immer noch dieses lineare Denken, das Frauen und Männer haben. Ja, weil sie halt Kinder will, ist das halt so. Ja, weil er könnte auch genauso viel aufs Kind aufpassen und ihm einfach die Flasche geben. Dann kann die Mutter machen, was sie will. Sie kann ja alles machen, was sie will. Das stimmt nicht, weil wir dabei einfach diese Lebenserfahrung außen vor lassen. Wir haben das Leben so manipuliert, dass wir denken, das würde stimmen. Aber wie das Leben eigentlich in Wahrheit spielt, was da eben für diese unmessbaren Dinge, dieser Bond zwischen Mama und Kind, der Herzschmerz, wenn man dieses Kind allein zu Hause lässt, das kann keiner messen und beschreiben.
Es ist trotzdem genauso wahr.
Ja, und das ist eine andere Erfahrung. Trotz ein Mann kann sein Kind auch vermissen, aber es ist was anderes. Ich glaube, es ist was körperlich anderes, weil ich spüre das in meiner Gebärmutter wie ein Reißen und ein Ziehen, wenn ich mein Kind irgendwo lasse und irgendwem überlasse. Und ich glaube, bei dir ist es was Mentales oder im Herzen, aber nicht im Uterus, weil du hast keinen Uterus.
Yeah.
Und das ist einfach eine besondere Erfahrung. Aber auch da wieder, diese Geschichten werden nie erzählt, weil das will keiner hören, das ist zu kompliziert, das kann man nicht verstehen, das kann man nicht beweisen. Also bitte halt die Klappe und erzähl mir jetzt nicht so ein Kram, das lässt mich unwohl fühlen oder bringt mich durcheinander, kann ich jetzt nicht mit anfangen. Und dadurch gibt es die Geschichten nicht. Mhm. Dadurch weißt du nicht mehr, dass um ein besserer Mann, ne, in Anführungszeichen, zu sein, diese Infos das Wichtigste wären. Weil dann würdest du mich abholen und dann könntest du deinen Brüdern sagen, ey Junge, aber du weißt schon, dass deine Frau Hormone hat, die sich wechseln und bei dir nicht. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Respekt, wenn du über sie redest. Entweder entscheidest du dich für sie oder gegen sie, aber beschäftige dich mal mit den Hormonen. Ich habe hier was für dich. Wäre mal wichtig, weil ich glaube, das würde all deine Probleme zu Hause lösen.
Genau. Und weißt du? weil der Teil, der sozusagen zum Beschützer dann sich aufgeschwungen hat und dann halt auch in mir, und ich bin dem super dankbar, weil er mir ganz viel gezeigt hat und er hat einen ganzen riesen Drive, irgendwie das alles gut hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist auch das nur aus der Reaktion heraus. Das heißt, ich habe mich wirklich, wie du gesagt hast, nicht wirklich für die andere Person oder für die Frau in meinem Leben interessiert, sage ich mal, sondern nur so weit, wie es mich und diesen verletzten Teil in mir sicher gemacht hat. Das heißt, ich bin immer nur so und so weit gegangen und habe versucht, so und so weit zu lernen, bis ich in dem, was ich das Gefühl hatte, in einer sicheren Zone bin, dass ich auf jeden Fall kein schlechter Mann bin. Mhm. Ne? So in dem Sinne. Ja. Und das ist eben das Spannende. In dem Moment, wo diese Dynamik klar wird, es gibt diese und diese Anteile in mir, den Beschützer, es gibt den Teil in mir, der gerne der perfekte Mann, der Superheld wäre, aber gar nicht, weil er wirklich wie Superman irgendwie die Welt retten möchte, sondern einfach nur, weil er gerne sich sicher fühlen möchte. Und zum Sicherfühlen heißt, dass er bewundert wird. Ich fühle mich sicher, wenn ich bewundert werde, wenn ich respektiert werde. Super, der Superheld wird bewundert, respektiert, alles klar, ich spiele den jetzt mal. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, bis ich das bekomme, was ich nämlich will, nämlich Anerkennung und Respekt.
Nicht gegen Widerstände.
Genau, genau. Und das ist alles ein fragiles, ein sehr verletzliches, sehr zusammenbrechenbares Gebilde.
Dazu würde ich gerne sagen, wer sich wirklich für Frauen interessiert, muss damit okay sein, dass er dann gegen dieselben Mauern rennt wie wir. Dass er nicht gehört wird, dass er nicht ernst genommen wird, dass er nicht respektiert wird, dass er erniedrigt wird, dass er ohnmächtig gemacht wird. Ich glaube, das gehört dazu. Das fällt kollektiv von Frau sein. Und jemand, der wirklich da Ally sein will, ja, also helfen will, unterstützen will, wird selber sich in das Feld begeben müssen. Und ich glaube, das ist das, wovor Männer zurückschrecken, weil genau das würden sie ja hassen.
True.
Das wollen sie nicht, so wollen sie sich nicht fühlen, weil dann fühlen sie sich auch entmächtigt, so will sich keiner fühlen. Aber in das Feld steppt man erstmal mit hinein und ich finde total spannend, das hat nämlich auch letztens ein Influencer geteilt, der ist schwul und super selbstbewusst damit und er meinte, er hat dann irgendwann richtig angefangen zu pumpen und zu trainieren, sieht halt super männlich aus nach Schönheitsideal und meinte, er kriegt nur Anfeindung für seine Sexualität, wenn er sich weiblich gibt und weiblich kleidet und er hat einfach die Erfahrung ganz oft gemacht, dass Homophobie häufig nicht daran liegt, mit wem er Sex hat, sondern daran liegt, dass er als weiblich wahrgenommen wird und andere Männer hätten in seinen Augen Angst. Auch, also sie wollen sich gegen diese Weiblichkeit wehren, weil man weiß, weiblich heißt, du bist am Arsch. Und er meint auch das Problem, keiner hat ein Problem mit dem dominanten Schwulen. Man hat ein Problem mit dem empfangenden Schwulen. So, und das, er meint, eigentlich ist es der Frauenhass, der Homophobie so anfeuert. Und eigentlich geht es auch da wieder um Misogynie. Um den Hass gegen oder die Ablehnung gegenüber dem Weiblichen. Und das hat so in mir geklingelt. Ich dachte so, oh mein Gott, irgendwie, es muss nicht absolut wahr sein, aber ich spüre da eine Wahrheit drinne. Krass. Keiner will eine Frau sein.
Und da merken wir auch eher, dass es wieder nicht wirklich darum geht, um Männer oder Frauen, sondern es geht um darum, was dieser Hass ist. Dieser Hass, den du jetzt gerade als Frauen hast, zum Beispiel beschrieben hast, wenn wir da in ihre inneren Anteile gehen, ist der Hass ist sozusagen die Cover-Emotion, ist die drüber liegende Schutzschicht vor dem Gefühl, auf gar richtig tiefe Angst zu haben. Auf gar keinen Fall will ich in diese Ohnmacht, die es bedeutet, mich in den Sturm und in die Endlosigkeit meiner Scham, meiner Schuld, meiner Emotionen hineinbegeben zu müssen. Und deswegen bleibe ich lieber in dem, was irgendwie materiell kontrollierbar ist für mich. Ich will auf gar keinen Fall in den Anführungszeichen femininen Teil in mir, ne, den ich nicht mehr kontrollieren kann aus meinem Geist heraus. Und das ist eben der Punkt, wo wir in die Unterwelt gehen müssen. Also wenn wir da nochmal diese Heldenreisen manchmal mitnehmen oder Märchen auch Welt, dann ist es einfach so, wir haben alle Angst vor der Unterwelt, wir haben alle Angst vor dem Tod, wir haben alle Angst vor dem dunklen Femininen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Hass richtet sich natürlich gegen uns selbst eigentlich, weil dieser Frauenhass ist natürlich eigentlich ein Hass gegenüber allen Teilen von mir, die was mit Emotionen zu tun haben, die was mit der Unterwelt eben zu tun haben. Und da merke ich ganz, ganz stark auch, ich hatte auch früher Angst. Ne? Ich hatte auch Angst, als zu weiblich gesehen zu werden. Ich hatte Angst, dass ich dann irgendwie nicht attraktiv genug bin, dass ich dann irgendwie ausgelacht werde, was auch immer. Und der eigentliche Punkt dabei ist einfach nur zu spüren, dass wir alle Angst haben vor unseren Emotionen, da sie nicht kontrollierbar sind. Weil wir haben alle Angst vor davor, die Scham und die Emotionen, die wir absolut vermeiden wollen, von unseren Verbannten nämlich, dass wir die wieder fühlen müssen. dass wir diese grausamen Situationen, die wir entweder in vorvergangenen Leben zum Beispiel manche auch erlebt haben oder auch einfach in der Kindheit, ahnen, dass wir die wieder erleben müssen oder ahnen, genau, was in deiner Familienhistorie für Erfahrungen gespeichert sind, ist nochmal.
Auch mit wer, was ist die Rolle eines Mannes, was, genau, was machen die Männer, was machen die Frauen.
Richtig.
Das prägt uns so sehr in unserem Verhalten.
Und das soll natürlich nicht relativieren, was Menschen heute tun. Aus Frauenhass oder aus Schwulenhass oder was auch immer. Es geht einfach eher darum, das Systemische dahinter zu verstehen, weil ich bin ein Teil davon, du bist ein Teil davon, wir sind alle ein Teil davon. Und deswegen geht es auch eben nicht darum, dass nur Männer zum Beispiel Angst haben vor ihren Emotionen. Es gibt so viele Frauen, die sich abgeschnitten haben von ihrer Weiblichkeit aus dem gleichen Grund, weil sie sich anfühlt wie, ich bin ein Opfer für manche.
Ist am Arsch, ja.
Ne? Das Weibliche ist das Empfangende. Oh fuck, dann kann die Welt ja alles mit mir machen. Chaos. Mhm. Davor muss ich mich beschützen innerlich. Das ist der Gedankengang. Und deswegen schneide ich mich davon ab und ich bin jetzt kontrollierbar und deswegen bin ich jetzt mehr da.
Deshalb würde ich auch sagen, es ist vielleicht gar nicht, ich finde auch Frauenhass, da denke ich mir so komisch, keiner hasst doch aktiv Frauen. Ich glaube, es ist Weiblichkeitsangst.
Ja. Ja.
Weiblichkeitsangst. Weiblichkeitsablehnung, Ablehnung des Weiblichen.
Feinfühligkeitsangst.
Und dann auch vielleicht auch Hass des Weiblichen. Mhm. Ja.
Weil es verantwortlich gemacht wird für all die Scham und für all die schlimmen Situationen, die erfahren wurden.
Ja. So, und jetzt kickt Realität. Es ist Zeit, dass ich losfahre und unseren Sohn von der Kita abhole. Ich könnte noch so viel mehr sprechen darüber. Aber Darius, ich danke dir, dass du das Gespräch geführt hast und dass du gefragt hast und den Raum so gehalten hast, weil ich das Gefühl habe, endlich mal ohne diese absolute Rage zu sprechen, sondern auch mit all den anderen Gefühlen mal darüber zu sprechen. Hm. Nicht immer nur aus Wut und als die Kämpferin, sondern vielleicht auch wirklich mal mich als die Betroffene trotzdem wichtig zu fühlen und mit Einfluss. Und ich freue mich, wenn diese Folge und diese Worte Einfluss nehmen. Ich freue mich, wenn ihr die teilt, weil ich glaube, es kann vielen Frauen und Menschen, auch Männern, Worte für das geben, was sie sonst nicht benennen können, weswegen sie schweigen und das in sich vergraben und das in ihnen schwelt und arbeitet und sie unglücklich macht. Ich glaube, es trägt zu unserem gesunden Dialog bei, es trägt zu gesunden Partnerschaften bei, darüber zu sprechen. Möge das ein Anlass für euch sein, vielleicht über die eine oder andere Sache, die wir hier als Beispiel genannt haben, zu sprechen und euch auszutauschen, vielleicht auch zu gucken, wo können wir in der Neugierde bleiben oder wo können wir sagen, ein Anteil in mir möchte gerade sprechen, darf ich einmal alles rauslassen? Mhm. Kannst du es bitte nicht persönlich nehmen, sondern mir einmal zuhören? Damit es raus kann, so, dass wir gesehen werden wollen und dass es den Mut braucht und alle, die schweigen aus Überforderung, aus Scham, aus Angst, du kannst mir schreiben, du kannst es erzählen, manchmal tut es gut, es einfach nur zu erzählen und dafür ist meine Inbox, mein E-Mail-Postfach für dich da. Ich werde nicht auf jedes einzelne irgendwie eingehen können, coachen, Therapie, aber du kannst es mir schreiben, ich lese es, ich bezeuge es und deine Geschichte ist nicht mehr ungehört. Und wenn du etwas an Darius schreiben willst, weil ne, wir haben ja auch verschiedene Positionen jetzt, schreibst du Darius und lässt es von ihm bezeugen oder sehen oder genau, ob du jetzt Hörer, Hörerin bist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesen Themen erstmal gehört sind und dann können wir drüber sprechen. Und ich werde in meinem Podcast auch noch weiter auf die Dynamiken eingehen, wie du Red Flags erkennst, wie du eben nicht in diese Coaching-Fallen tappst, wie du ein gutes Coaching erkennst, weil ich will wirklich unter meiner Watch, sagt man, geht keine Frau jemals wieder so einer Masche auf den Leim, wo jemand nicht an ihr interessiert ist und sie einfach aus strukturellen Gründen sich nicht traut, Nein zu sagen oder das schon für das Beste hält, was sie bekommen kann. Wir raisen die Standards, aber mit Klasse und wir müssen niemanden bekämpfen und erniedrigen, weil wir erniedrigt wurden, sondern wir machen es einfach anders und lassen das einfach an der Wand auflaufen. Diese Methoden und die Ignoranz, vielleicht auch die Ablehnung des Weiblichen und sind dafür nicht mehr empfänglich. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir, Darius, für den Raum. Wir können auch gerne nochmal weiter drüber sprechen, falls ihr noch Fragen habt zu bestimmten Aspekten, dann stellt euch uns gerne die Frage, weil dann können wir noch besser drauf eingehen. Schreibt unter diese Folge. So gerne bei Spotify könnt ihr kommentieren. Lasst uns einmal da, was es mit euch macht. Erzählt eure Geschichten gerne da, wenn ihr wollt, dass die von anderen gehört werden, um andere zu schützen oder so. Achtet darauf, dass ihr keine Namen nennt, weil damit macht ihr euch leider strafbar. Das ist der Grund, warum ich hier auch nicht alles sagen konnte, was ich sagen wollte. Aber ja. Danke für diesen Raum hier mit euch und danke für dich, Darius.
Sehr gerne. Ich werde gleich noch ein paar Worte sagen, deswegen erstmal.
Ja, ich düse los.
Genau.
So much love.
Weil es einfach so wichtig ist, einfach nochmal auch zu sehen, dass es geht hier wirklich um diese innere, um das innere Verständnis für alle Teile. Und deswegen auch so, wenn du merkst, hey, oh, das hat resoniert, dass es da so polarisierte Teile in mir gibt, die gegeneinander kämpfen. Oh, es gibt da verschiedene Stimmen in dir. Vielleicht merkst du auch manchmal, dass du erst so etwas fühlst, etwa erst Scham oder erst Unsicherheit und dann kommt daraufhin irgendeine andere Emotion. Das sind immer super Hinweise darauf, dass es einfach eine richtig große Polarisierung in dir gibt. So nennt man das in der Anteilsarbeit. Und diese Polarisierung ist einfach etwas, was entstanden ist, um dich zu beschützen. Ne? Und das deswegen erstmal kann da ganz viel, wenn es möglich ist für dich, auch Dankbarkeit dafür entstehen. So ist bei mir Dankbarkeit entstanden für meine Taubheit innerlich, ne? Dass ich manchmal gar nichts mehr gefühlt habe und praktisch abgeschnitten war von meinem Körper. Und habe ich gemerkt irgendwann, oh wow, da versucht, also die Taubheit in mir versucht mich zu beschützen vor Scham, vor Schuld, vor dem Gefühl, erniedrigt zu werden, was auch immer. Und das sind natürlich einfach Folgeerkenntnisse, die da daraus kommen. Erstmal geht es nur darum zu merken, oh wow, da gibt es diese Dynamiken in dir. Das sind wie Ketten, die ablaufen. Und die passieren öfter, mehrmals am Tag. Und die sichtbar zu machen, hilft dir dabei, um die tiefsten Muster, die dich im Moment noch so einfangen und irgendwie tatsächlich dich davon abhalten, dein Leben zu führen. Genau, das hilft dir, die zu identifizieren und zu merken, ah, ich beobachte die. Und dann ist nämlich die Sache, wer beobachtet die? Und das ist nämlich dein Selbst. Alle Teile, die sich abgeschnitten haben von deinem Selbst, um dich zu retten, können wieder in Beziehung treten mit deinem Selbst. Und das ist das, was ich für jeden von euch wünsche. Denn so sind wirklich genau das, was Kim angesprochen hat, die Möglichkeiten da, eine liebevolle, heilsame, souveräne Beziehung, nicht nur zum Partner, zur Familie, sondern auch zum Business, zu deinem Impact, zu der Welt, zu anderen Menschen, ganz spontan und in dem Moment leben zu können. Weil es ist ja oft so, dass in einem spontanen Moment plötzlich kommt ein Freeze, kommt irgendwie eine Wut oder kommt irgendwie so Abwehr oder Antagonie mag ich nicht, die Person finde ich gut, die finde ich doof. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, offen und souverän mit der Welt in Interaktion treten zu können, um tatsächlich, in meinem Fall, der Vater, der Leader, auch hier im Business zum Beispiel, oder auch eben der Mann zu sein, die Frau zu sein, ne, die Partnerin zu sein, der Partner zu sein, der du eigentlich designed bist zu sein. Mit ganz viel Liebe zu euch und ich hoffe, dass es richtig schön landen konnte. Ich freue mich auf eure Gespräche, stellvertretend sozusagen. Und ja, freue mich auch auf alle Zusendungen, die damit zusammenhängen. Alles Liebe.